Präsident Wladimir Putin zuzusehen. Wie ernst die Lage in der Ukraine ist und wie sehr sich die Situation noch zuspitzen wird, darüber habe ich mit dem Russland-Experten und Politikwissenschaftler der Universität Innsbruck, Gerhard Mangott, gesprochen. Seine Analysen sind im Moment wichtiger denn je, um einzuschätzen, wie es jetzt weitergehen wird. Ob russische Truppen sich nun in der Ostukraine befinden, darüber fällt Mangots Analyse eindeutig aus.
Weil die Rebellenverbände in den letzten Wochen doch deutlich in die militärische Defensive geraten sind und Russland eine strategische Absicht hat, nämlich diese Rebellen nicht fallen zu lassen. Daher nun nicht nur mehr russische Waffen, nicht nur mehr russische Söldner, sondern auch ein direktes Eingreifen der russischen Streitkräfte, um die Rebellen zu entlasten.
Einmal verteidigt Putin die prorussischen Separatisten, dann spielt er wieder den friedliebenden Nachbarn. Was hat denn Putins Russland in der Ukraine vor?
Es ist nicht ganz sicher, ob Russland tatsächlich an einer Verhandlungslösung interessiert ist. Es könnte auch sein, dass Russland zwar einen Waffenstillstand fordert, aber diesen, wenn es ihn bekommt, nicht dazu nützt, die Krise an sich beizulegen, sondern die momentane Konfliktkonstellation einzufrieren, also einen eingefrorenen Konflikt zu schaffen, wie wir ihn etwa in Moldova haben oder in Georgien mit Südossetien und Abchasien. Es könnte also sein, dass Putin gar nicht verhandeln möchte. Wenn er aber verhandeln möchte, dann ist er für einen Waffenstillstand und eine Beilegung der Krise sicherlich nur dann zu haben, wenn er auch erhebliche Zugeständnisse bekommt. Und das russische Außenministerium hat schon im März dieses Jahres formuliert, was es darunter versteht. Das ist eine Bündnisfreiheit der Ukraine, die international vertraglich garantiert ist. Es ist eine Föderalisierung der Ukraine, stärkere Autonomierechte für den Osten in der Ukraine und eine partielle Neuverhandlung des Assoziationsabkommens der Ukraine mit der Europäischen Union. All das sind Bedingungen, die die ukrainische Regierung natürlich kaum annehmen kann.
Die Krim hat Putin nach eigenen Worten schon vor Monaten befreit. Sind die nun stattfindenden Kampfhandlungen ein Versuch, einen Landweg zwischen Russland auf der einen und der Krim auf der anderen Seite zu schaffen?
Ich denke nicht, dass die militärische Zielsetzung der russischen Verbände ist, einen Landweg zur Krim herzustellen. Das würde nämlich bedeuten, dass man nicht nur in den Regionen Donetsk und Lugansk, in denen es ja auch Volksabstimmungen über die Unabhängigkeit gegeben hat, operiert, sondern auch darüber hinaus in den Regionen Saporoschje und Cherson. Das glaube ich nicht, dass das Ziel ist. Das militärische Ziel dieses russischen Truppenvorstoßes, wenn er denn passiert ist, ist, die Rebellen zu entlasten in der Umzingelung, in der sie sich in Donetsk und Lugansk befinden. Und das Zweite ist, so zynisch das auch ist, Russland könnte mit diesem direkten militärischen Eingreifen auch versuchen, die Ukraine zu einem Waffenstillstand, und zwar zu einem bedingungslosen Waffenstillstand zu zwingen, wenn man ihr signalisiert, dass sie diesen Konflikt militärisch nie wird gewinnen können.
Seit Monaten wird heftig gekämpft, viele Menschen sind schon gestorben. Gibt es Ihrer Meinung nach noch eine Möglichkeit, zum Status quo zurückzukehren, also zur Zeit, wie es vor dem Konflikt war?
Ich glaube, dass die Wunden durch diesen Konflikt sehr, sehr tief sind. Selbst wenn sich die Ukraine, was nicht wahrscheinlich ist, in diesem Konflikt noch durchsetzen könnte und inmitten die Rebellen militärisch niederschlägt, wird es schwer sein, die Gräben, die in der Ostukraine entstanden sind, wieder zuzuschütten, die Leute in der Ostukraine sich im neuen ukrainischen Staat wohlfühlen zu lassen.
Was macht aber eigentlich der Westen? Heute findet wieder ein Treffen des Europäischen Rates zu möglichen weiteren Sanktionen gegen Russland statt. Reicht das aus?
Die bisherigen Sanktionen, die ja auch schon gezielte wirtschaftliche und finanzielle Sanktionen waren, haben offensichtlich nichts bewirkt, haben zu keiner Verhaltensänderung auf russischer Seite geführt. Die Europäische Union ist aber nun, nachdem sie sich schon auf dieses Spiel von Sanktionen und Gegensanktionen eingelassen hat, fast gezwungen, mit diesen Sanktionen weiterzugehen, noch schärfere Sanktionen zu verhängen. Aber ich bezweifle sehr stark, dass es damit gelingen wird, Russland dazu zu bewegen, eine friedliche Konfliktlösung zu suchen. Die russische Haltung ist derart massiv und das Interesse an einer Ukraine, die nicht in den Westen abdriftet, so stark, dass man sich durch Sanktionen von der jetzigen Politik nicht wird abhalten lassen. Zumal es bislang so aussieht, als ob die Bevölkerung in Russland selbst sich in dieser Krise der Sanktionen hinter der Führung versammelt und die Reihen dicht macht.
Vor ein paar Tagen trafen publikumswirksam der ukrainische Präsident Poroschenko und Putin in der weißrussischen Hauptstadt Minsk zu Gesprächen zusammen. Was steckt dahinter?
Es war erneut eine diplomatische Initiative Deutschlands, das sich seit vielen Monaten darum bemüht, aus dieser militärischen Sackgasse herauszukommen und eine politische Lösung anzubieten. Deutschland wollte Putin und Poroschenko erstmals persönlich zusammenbringen und hoffte in einem Vier-Augen-Gespräch einen Durchbruch, zumindest hin zu einem beidseitigen Waffenstillstand zu erzielen. Diese Hoffnungen sind leider enttäuscht worden. Und wenn nun tatsächlich russische Truppen aktiv in der Ukraine aktiv sind, dann ist man von diesem Ziel eines Waffenstillstandes politisch gesehen ebenfalls wieder weit entfernt.
Der Herbst steht an und demnach braucht es bald schon auch wieder in Europa das russische Gas zum Heizen. Stehen uns schwierige Monate wegen der Versorgungssicherheit ins Haus?
Für die Ukraine bedeutet der Gaslieferstopp Russlands, der seit Mitte Juni besteht, jedenfalls, dass es im Winter ohne russisches Gas nicht über die Runden kommen kann. Bisher konnte man noch auf eigene Produktionen, auf die Reserven in den Gaslagerstätten zurückgreifen, aber im Winter, in einem harten Winter, kann man die Privathaushalte und die Industrie nicht mehr mit ausreichend Gas versorgen. Für Europa ist die Situation etwas anders. Russland ist zwar der größte Lieferant von Gas für die Europäische Union. Im Jahr 2013 stammten 38% des Gasimportes der Europäischen Union aus Russland. Aber hier ist es höchst unwahrscheinlich, dass Russland eine Unterbrechung der Gaslieferungen vornehmen würde. Denn das bedeutete, dass Russland auf wirklich wichtige Einnahmen für seinen Staatshaushalt verzichtet. Die Gaswirtschaft trägt zu 7% zum Staatshaushalt bei. Das würde auch bedeuten, dass Gazprom gegenüber den europäischen Abnehmern hohe pönale Zahlungen leisten müsste, wenn es das Gas nicht liefert. Und mittel- bis langfristig würde ein Lieferstopp bedeuten, dass Gazprom in Europa deutlich Marktanteile verliert.
Warum unterbricht eigentlich die Ukraine nicht die Gasleitungen zwischen Russland und Europa und schwächt damit Russland?
Weil der europäische Druck auf die ukrainische Regierung groß ist, das nicht zu tun. Es gab zwar im Parlament bisher zwei Lesungen eines Gesetzes, das Sanktionen gegen Russland ermöglicht, unter anderem etwa auch die Unterbindung des Gastransits von russischem Gas in die Europäische Union. Aber natürlich hat die Europäische Union kein Interesse, dass die Ukraine das wahr macht, denn das würde die Versorgung Europas im kommenden Winter zumindest belasten. Und deswegen ist die Ukraine, die ja am finanziellen Tropf, nicht zuletzt auch der Europäischen Union, hängt, bisher in diese Richtung nicht weitergegangen.
Alle paar Wochen erreichen in der Ukraine die Kampfhandlungen einen neuen Höhepunkt. Wie wird es denn weitergehen?
Wenn sich das Eingreifen russischer Streitkräfte in diesen Konflikt steigert, dann wird es zu intensivierten Kampfhandlungen kommen und dann könnte es auch der russischen Seite gelingen, das gesamte Territorium der Regionen Donetsk und Lugansk zu besetzen. Wie die Ukraine darauf reagiert, ist bis jetzt noch unklar und es gibt auch keine einheitliche Meinung innerhalb der ukrainischen Elite, wie man damit umgehen soll. Es gibt ein nationalistisches Lager, das dafür plädiert, mit aller militärischer Kraft, eben auch mit ausländischer militärischer Hilfe gegen die Rebellen und die russischen Unterstützer zu kämpfen und sozusagen eine Lösung auf dem Schlachtfeld herbeizuführen. Und es gibt andere, die wie Präsident Poroschenko eher dazu geneigt sind, nicht den direkten militärischen Konflikt mit Russland zu suchen, sondern eine politische Lösung auszuverhandeln.
Sagt der Politikwissenschaftler Gerhard Mangott. Der Professor an der Universität Innsbruck gehört zu den ausgewiesenen Experten in Russland-Fragen. Die Ukraine und Russland sind auch Thema, wie schon seit Monaten in den Zeitungen. Darüber erfahren Sie gleich mehr im Pressespiegel. Vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Tag wünscht Ihnen am Mikrofon Hannes Senfter.
When we are two.